Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wiederholen wir unsere Sendung über das bewegende Beispiel und den Lebensweg von Martin Bertram, der seinen Überzeugungen trotz heftiger Verfolgung durch das NS-Regime treu blieb. Für diese Ausstrahlung haben wir die Sendung leicht gekürzt, um die wichtigsten Eindrücke noch einmal für Sie zusammenzufassen.
Berlin im Februar 1933. Der Reichstag brennt. Eine Schicksalsnacht für Deutschland. Für den neuen Reichskanzler Adolf Hitler ist das Feuer im Reichstag der willkommene Anlass, endlich mit politischen Gegnern und Andersdenkenden aufzuräumen. Weg mit Menschenrechten, Meinungs- und Pressefreiheit. Dazu wird die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat erlassen, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Polizei und SA können nun missliebige Personen nach Belieben in den neu errichteten Konzentrationslagern wegsperren.
Guten Morgen, Herr Bäckermeister.
Guten Morgen, Frau Grünstein. Was darf es denn heute sein? 10 Brötchen und 2 Liter Milch?
Ja, wissen Sie, Ihre Brötchen sind die besten in ganz Frankfurt. Vielen Dank und Shalom. Morgen komme ich nicht. Da feiern wir den Sabbat.
Sehr wohl. Auf Wiedersehen, Frau Grünstein. Meine Empfehlung an den Herrn Gemahl.
In Frankfurt lebt zu dieser Zeit der 37-jährige Bäckermeister Martin Bertram. Er betreibt eine florierende Bäckerei und ist bei seinen Kunden sehr beliebt. Bereits als junger Mann war er zu den Zeugen Jehovas konvertiert, weil er hier das Gefühl hatte, wirklich die Bibel zu verstehen. Besonders der biblische Grundsatz der Nächstenliebe prägte fortan sein Leben. Martin Bertram macht keine Unterschiede, egal ob jemand Deutscher oder Ausländer ist, oder ob jemand Jude oder anderer Zugehörigkeit ist. Und diese Menschlichkeit sollte ihm zum Verhängnis werden. Der in Frankfurt lebende Uwe Klages kannte Martin Bertram und erinnert sich.
Herr Martin Bertram war ein sehr freundlicher Mann, aber auch ein sehr korrekter Mann, der einen geraden Weg ging, was seinen Glauben betraf. Und dabei war es ihm völlig egal, woher ein Mensch kam oder welchen Stand er hatte oder welche Nationalität er hatte. Er war dabei ganz und gar durchdrungen von einem sehr wichtigen Grundsatz in der Bibel, nämlich von der Liebe zu seinen Mitmenschen. So wie es Jesus Christus auch in der Bibel gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war ihm sehr wichtig, danach lebte er und das zeigte er. Das hat mich als jungen Mann sehr, sehr beeindruckt.
Aufgrund ihrer Gewissensüberzeugung verhielten sich Jehovas Zeugen christlich neutral. Die Bibel spricht davon, kein Teil der Welt zu sein. Damals auch als Bibelforscher bekannt, passten sie sich nicht den Forderungen des Nationalsozialismus an. So verweigerten sie beispielsweise den Hitlergruß und traten nicht den nationalsozialistischen Organisationen bei. Daher wurden auch sie auf der Grundlage der Reichstagsbrandverordnung ab April 1933 in Bayern, Hessen und nach in allen Ländern des Deutschen Reiches verboten. Das Frankfurter Institut für Stadtgeschichte hat die Geschichte der Zeugen Jehovas in dieser Stadt unter der NS-Diktatur erforscht und Folgendes veröffentlicht.
Gleich nach Erlass des Betätigungsverbotes für Zeugen Jehovas in Hessen am 19. April 1933 durchsuchten Polizei und SA das Gemeindezentrum in der Filbeler Straße 4 und beschlagnahmten die Literatur und das Inventar. Die Polizei überwachte den Leiter der Gruppe und andere Zeugen Jehovas, um möglichst viele Gläubige ausfindig zu machen. Aber auch die Zeuginnen Jehovas waren von der immer stärker werdenden Verfolgung betroffen. Weil sie sich weigerten, den Hitlergruß zu leisten und sich nicht am Singen des Horst-Wessel-Liedes beteiligten, gerieten sie zunehmend unter Druck. Berufstätige verloren deswegen oft ihren Arbeitsplatz.
Nach der Machtübernahme Hitlers 1933 positionierten sich zahlreiche Firmen durch Zeitungsannoncen und Hinweisschilder als deutsches Geschäft oder christliches Unternehmen. Solche Hinweise sollten vor dem Geschäftsboykott schützen, denen jüdische Geschäfte auf Druck der Nationalsozialisten ausgesetzt waren. Gleichzeitig untersagten Schilder dieser Art der jüdischen Bevölkerung dort den Einkauf. Insbesondere die NSDAP-Ortsgruppen sorgten dafür, dass Geschäfte diesen Hinweis im Schaufenster aufhängten oder Schilder »Juden sind hier unerwünscht« anbrachten. Martin Bertram tat das nicht.
Heil Hitler, Bäckermeister!
Guten Morgen, Herr Ortsgruppenleiter. Was kann ich für Sie tun?
Bertram, Sie sind doch auch ein guter deutscher Volksgenosse. Und jetzt sehe ich gerade, dass eine Jüdin aus Ihrem Geschäft kommt.
Ja, das stimmt, Herr Ortsgruppenleiter. Frau Grünstein hat Brötchen gekauft.
Bertram, Sie wissen doch, dass der Führer wünscht, dass Sie nur an deutsche Landsleute verkaufen. Das haben wir Ihnen schon mal gesagt. Wo haben Sie denn das Schild angebracht?
Das Schild? Deutsches Geschäft? Nein, das habe ich erstmal in den Schrank gelegt, weil
Bertram,
ich...
Bertram, das wird Konsequenzen haben. Auch Sie müssen sich dem Willen des deutschen Volkes beugen, ob Sie wollen oder nicht. Heil Hitler!
Warum handelte Martin Bertram so? Uwe Klages berichtet.
Martin Bertram weigerte sich, so ein Schild in seiner Bäckerei aufzuhängen. Er verkaufte einfach weiter an alle seine jüdischen Kunden Brot und Brötchen. Er sagte, ich will nicht am Tod der Juden mitverantwortlich sein. Das war in der damaligen Zeit natürlich sehr, sehr gefährlich. Und Martin hat sicher intensiv zu seinem Gott Jehova gebetet, um herauszufinden, wie er sich in solchen schwierigen Situationen weiter verhalten sollte. Aber sein Glaube und die Nächstenliebe waren ihm einfach wichtiger als das Gebot irgendeines menschlichen oder politischen Führers. Leider ließ die Konsequenz nicht lange auf sich warten. Kurze Zeit später musste er nämlich seine Bäckerei aufgeben.
Aber es kam noch schlimmer. 1936-37 kam es zu Massenverhaftungen vieler Zeugen Jehovas im Deutschen Reich. Zahlreiche verantwortliche Personen wurden festgenommen und verurteilt. Schon in den Jahren zuvor waren Zeugen Jehovas vor Sondergerichte gebracht und zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten trotz Verbot anderen gepredigt und waren so dem biblischen Gebot gefolgt, geht daher hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen. Über Martin Bertram wurde vom Frankfurter Institut für Stadtgeschichte Folgendes berichtet.
Am 26. September 1936 wurde Bertram in seiner Wohnung verhaftet und ins Gefängnis verbracht. Wegen Übertretung des internationalen Bibelforscherverbotes wurde er angeklagt und verurteilt.
Für die Ausübung seines Glaubens verurteilte ihn dann das Gericht schließlich zu 7 Monaten Gefängnis. Aber durch die Untersuchungshaft vor dem Prozess hatte Martin Bertram diese Zeit schon längst abgesessen. Und deshalb schrieb er nach seiner Verurteilung an seine Ehefrau mit großer Freude, dass er jetzt bald wieder zu ihr nach Hause kommen würde.
Daraus wird jedoch nichts. Bertram bekennt sich nämlich nach wie vor offen als Zeuge Jehovas und so etwas duldet der nationalsozialistische Staat nicht. Direkt bei der Entlassung aus dem Gefängnis wird er von der Gestapo abgefangen und in Schutzhaft genommen. Statt nach Hause gehen und seine geliebte Frau in den Arm zu nehmen, wird er ins Konzentrationslager Lichtenburg gebracht. Das Wiedersehen mit seiner Ehefrau sollte noch 8 lange Jahre auf sich warten lassen.
Nach seinem sehr kurzen Aufenthalt in der Lichtenburg brachte man Martin Bertram in das berüchtigte KZ Buchenwald bei Weimar. Dort hatte er die Häftlingsnummer 768 und diese Nummer zeigt, dass er mit einer der ersten Häftlinge in diesem grausamen Konzentrationslager war. Er musste beim Aufbau dieses neuen Konzentrationslagers helfen. Dort wurde er dann zum Beispiel als Baumfäller eingesetzt oder auch im Straßenbau und im Schachtkommando. Und bei diesen Tätigkeiten wurde er oft misshandelt. Hunderte Zeugen Jehovas hat man in dieses KZ verbracht.
Der KZ-Alltag ist von Schwerstarbeit, Unterernährung, Krankheit und schweren Strafen und Prügeln geprägt. Strafkompanien, Kürzung der Essensration und Verweigerung der Krankenbehandlung bedeutete, jeden Tag den Tod vor Augen zu haben, und das viele Jahre lang. Die Historiker am Frankfurter Institut für Stadtgeschichte fanden heraus, dass Jehovas Zeugen bei den Mitgefangenen im Konzentrationslager als zuverlässig und politisch wie religiös neutral galten. Besonders Bemerkenswertes fanden die Historiker über Martin Bertram heraus.
Ein KZ-Überlebender berichtete, dass Martin Bertram und weitere gefangene Zeugen Jehovas für ihn Brot sammelten und auch ihre eigenen Brotrationen zusammenlegten, um ihm etwas abgeben zu können. Dies war außerordentlich gefährlich. Hätte die SS diese solidarischen Handlungen entdeckt, hätten harte Bestrafungen oder gar die Hinrichtung aller Beteiligten die Folge sein können.
Anfang 1945 kam eine ganz besondere Situation auf Martin Bertram zu. Er wurde im Konzentrationslager von der SS zum Appell gerufen. Und das war immer etwas, was alle sehr verunsicherte. Man wusste nie, was kommt auf einen zu. Würde er jetzt erschossen werden?
Häftling 768, raustreten!
Häftling 768 meldet sich zur Stelle, Herr Sturmbannführer.
Häftling 768, du bist doch Bäcker, oder?
Jawohl, Herr Sturmbannführer, in Frankfurt war ich Bäckermeister.
Gut, du suchst dir jetzt 8 andere Bibelforscher, aber nur Bibelforscher. Und dann geht ihr nach Apolda in die Bäckerei und backt dort Brot für das Lager. Verstanden?
Jawohl, Herr Stürmerführer. Machen wir.
Anfang 1945 ist die Verpflegungssituation im KZ Buchenwald so katastrophal geworden, dass man Männer braucht, die außerhalb des Lagers in der nächstgelegenen Stadt Apolda Brot backen können. Gleichzeitig müssen sie vertrauenswürdig und zuverlässig sein. So erinnert man sich an den Bäckermeister Martin Bertram aus Frankfurt.
Martin Bertram hatte hier eine wunderbare Gelegenheit, die er auch zur Flucht hätte nutzen können. Aber es hat er nicht gemacht. Er war sich darüber klar, dass es um das Leben von tausenden Häftlingen im KZ ging. Und was machte er? So backte Martin Bertram mit seiner Mannschaft ohne Unterlass bis zum April 1945 Brot für alle Häftlinge. Denn er machte wiederum keinen Unterschied, auch im Lager, zwischen den verschiedenen Häftlingskategorien. Und so versorgte er mit seiner Truppe Juden wie auch politische Häftlinge mit Brot.
Am 11. April 1945 wird das KZ Buchenwald befreit. Über 11.000 Zeugen Jehovas wurden von den Nationalsozialisten inhaftiert. Etwa 1.500 kamen ums Leben. Martin Bertram kann endlich wieder nach Hause zurückkehren und es gelingt ihm sogar, seine Bäckerei zurückzubekommen. Jehovas Zeugen nehmen ihre Predigtätigkeit wieder auf. So gibt es auch in Frankfurt schon bald wieder Gemeinden der Zeugen Jehovas, die allen unterschiedslos das Königreich Gottes verkündigen. Aber man will auch in anderen Sprachen Menschen mit der Bibel erreichen.
In den 70er Jahren war eine ganz besondere Zeit. Wir haben in Frankfurt sehr intensiv damit begonnen, Menschen mit Migrationshintergrund zu predigen und ihnen die gute Botschaft der Bibel zu vermitteln. Dafür haben wir unterschiedliche Sprachen gelernt und ich habe in der Zeit Türkisch gelernt. Als wir dann ein Gemeindezentrum für unsere kleine türkische Gruppe in Frankfurt suchten, haben wir uns an Martin Bertram erinnert. Und er war begeistert. Er war begeistert von dieser Tätigkeit, dass wir uns in dieser Form für andere engagierten. Und so hat er sofort für die erste türkische Gemeinde von Zeugen Jehovas in Frankfurt Räume zur Verfügung gestellt. Und das war wunderbar. Diese Gemeinde existiert übrigens heute immer noch in Frankfurt.
Martin Bertram stirbt im Jahre 1988 im Alter von 92 Jahren. Die große Menschenfreundlichkeit Martin Bertrams wird zum Anlass genommen, ihn posthum zu ehren. 2005 errichtet man vor seinem Wohnhaus eine große Bronzestele zum Andenken an ihn und die in Frankfurt während der NS-Zeit verfolgten Zeugen Jehovas. Das Motiv der Stele sind zwei Hände, die Brot backen. Die künstlerische Umsetzung erfolgte durch Clemens Maximilian Strugala. Der Text der Gedenkstele lautet:
Im Haus Rohrbachstraße 58 lebte und arbeitete der Bäcker Martin Bertram, ein Zeuge Jehovas. Trotz Drohungen der Nationalsozialisten im Jahr 1933 versorgte er, seinem Gewissen folgend, weiterhin auch Juden mit Brot. Dafür erlitt er Geschäftsaufgabe, Gefängnis und 8 Jahre Haft im KZ Buchenwald. In Frankfurt wurden zwischen 1933 und 1945 mehr als 150 Zeugen Jehovas wegen ihres Widerstandes aus dem Glauben verfolgt, 15 von ihnen verloren dabei das Leben.
Damit endet die vorläufig letzte Sendung von Jehovas Zeugen hier im BR. Wir danken dem Bayerischen Rundfunk für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 15 Jahren. Aktuelle Informationen und Beiträge rund um Jehovas Zeugen finden Sie auf der Website jw.org. Dort stammten in all den Jahren auch viele Themen und Inhalte unserer Sendungen her. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir herzlich für Ihr Interesse und das positive Feedback, das uns über die Jahre erreicht hat. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.